Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema: Peter Bixel, der Schriftsteller. Eigentlich hatten wir diese Episode des Kulturstammtischs aus verschiedenen Gründen vorgesehen. Zum einen zum 90. Geburtstag des Autors. Zur Neuveröffentlichung der Geschichtensammlung Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen. Zur Eröffnung des Büro Bixels in Solothurn. Das Büro Bixel, ein mehrteiliges Projekt mit einem mobilen Museum, dem Bürolokal an der Schalgasse 4 in Solothurn, wo wir jetzt gerade sind, sowie auch einer Website. Nun ist der Autor aber, Peter Bixel, eine Woche vor seinem 90. Geburtstag am 15. März 2025 verstorben. Wir gehen also mit einem etwas anderen Blick oder einem etwas anderen Ansatz an dieses Gespräch. Meine Gäste sind Christine Tresch, Germanistin, in der Vergangenheit tätig als Literaturredaktorin bei der WOZ und beim Schweizer Radio DRS2, Andreas Mautz, Theologe und Germanist, Herausgeber der neuen Version der Frau Blum, die gerne den Milchmann kennenlernen würde. Wir haben für diese Ausgabe beschlossen, dass wir je einen Text mitbringen, der uns zentral scheint für das Werk von Peter Bixel oder an von dem man etwas erklären kann, was uns besonders am Herzen liegt oder vielleicht auch weniger. Und eigentlich möchte ich mit einer etwas biografischen Geschichte einsteigen. Sie kommt aus der Zeit meiner Gymnasialzeit, wo ich den Peter Bixel kennengelernt habe, nämlich. Aber aus der 5. Klasse. Wir waren kurz vor der Matura. Und da hat unsere Klasse, ich weiß nicht mehr, wer es war, ein Wort erfunden. Und dieses Wort haben wir bei jedem Lehrer angebracht, um herauszufinden, was sie wohl denken, was dieses Wort ist. Und das Wort hieß Repopathie. Und jetzt haben wir in jeder Stunde, wenn es um eine Problemlösung ging, hat einer aus der Klasse aufgestreckt und hat gesagt, ich bin sicher, Herr Wirtschaftslehrer, Herr Chemieprofessor, Herr Deutschlehrer, Herr Englischlehrer, das ist sicher das Phänomen der Repopathie. Und dann haben wir zugeschaut, wie die Lehrer sich mit diesem Wort gemüht haben und alle in ihrem Gedächtnis gekramt haben und etwas anderes hervorgeholt haben. Eine Geschichte, die von Peter Bixel stammen könnte, so schien mir es. Wie kommt euch das vor? Was erinnert euch da an Peter Bixel?
Ja, Peter Bixel hat ja immer gestaunt, dass wir 26 Buchstaben nur zur Verfügung haben und was alles aus diesen 26 Buchstaben entstehen kann. Zuallererst Wörter. Er war fasziniert vom Erlernen der Schrift, also von diesem Schrifterwerbsprozess mit dem Setzkasten und dass da ein Wort etwas bedeutet. Also diese Zuschreibung, die ja arbiträr ist in der Sprache von Zeichen und Bezeichnetem. Und so könnte man sich fast alles vorstellen. Sicher etwas, was aus der Forschung kommt, wo ich nicht so sicher bin, wie nahe das Peter Bixel gelegen hätte dann.
Wahrscheinlich nicht so. Aber das Prinzip von der ganzen Angelegenheit, ein Wort zu erfinden?
Ja, ich bin mir recht sicher, dass er für eure Repopathie große Sympathie gehabt hätte. Mhm. Dass er sich alles Mögliche hätte darunter vorstellen können. Und vor allem eben auch für den Versuch, über ein erfundenes Fremdwort, das Bedeutsamkeit verströmt, auch die Lehrkräfte ein bisschen vorzuführen. Ich denke, auch das wäre sehr in seinem Sinn gewesen.
Genau, das haben wir natürlich auch gemacht, weil die verschiedenen Versionen sich natürlich diametral entgegengesetzt verhalten haben zu einem Wort, das gar nicht existiert hat eigentlich. Und bei ihm ist es ja auch so, dass man manchmal so ein bisschen so die Wörter, die haben verschiedene Bedeutungen, sind in der Möglichkeitsform drin. Es könnte, aber es muss nicht. Ich glaube, das war doch im Wesen von Peter Bixels Werk.
Also sicher, dass die Sprache nicht als Norm verstanden hat und in diesem Sinne mit der Sprache gespielt hat und mit den Klängen. Also er hat schon auch geschaut, wie tönen die Wörter, wie ist das, wenn man es laut vorliest, und Repopathie, das also ist ein bisschen ein Zungenbrecher, weiß ich nicht, aber wir werden eine Geschichte hören heute, wo man das sieht, dass es auch klingen muss.
Mhm.
Ja, da wäre ich ganz bei dir. Ich glaube, das ist tatsächlich so etwas wie, also man kann vielleicht sagen, ein Credo, also dieses alte, dass der Mensch das sprachehabende Tier ist, das hätte er natürlich voll unterschrieben, dass also wirklich die Sprache uns da zu dem macht, was wir sind, nämlich weil die Sprache erlaubt, dass wir uns verständigen können und natürlich auch missverstehen und dass aus diesen Missverständnissen, dass auch die eine große Bereicherung unseres Austauschs darstellen können. Also sowieso hatte er ja eine, sozusagen so selten, man trifft das selten so deutlich an, eine Wertschätzung für das Nichtverstehen. Mhm. Er ist ein richtig gehender Verteidiger des Nichtverstehens. Also für ihn ist die Vorstellung, dass Verstehen eigentlich so das erste Kommunikationsziel sein könnte. Nicht in dieser alten Kanalvorstellung, A sendet, es geht durch den Kanal und soll möglichst so bei B ankommen, wie A das auch sagen wollte, das ist für ihn ein Graus, nicht? Mhm. Weil also sozusagen in diesem Kanal soll etwas schief gehen, nicht, weil zwei Leute involviert sind.
Ja, also das ist auch sein Lesebegriff. Peter Bixel hat immer gesagt, man liest nicht, um zu verstehen, sondern das Lesen ist quasi der Prozess.
Selbstzweck.
Selbstzweck, ja. Hat eine Geschichte, also das kann auch gut erzählt sein, dass er mit 12 den ganzen Goethe ausgeliehen hat aus der Stadtbibliothek Olten und nichts verstanden hätte und es trotzdem gelesen. Das ist natürlich etwas, was jetzt heutige Deutschdidaktikerinnen und Deutschdidaktiker nicht so gerne hören, dass es nicht auch ums Verstehen geht. Und gleichzeitig widerspricht sich Peter Bixel auch immer wieder, selbstverständlich geht es auch ums Verstehen.
Ja, natürlich, es muss ja auch ums Verstehen gehen. Aber ich habe mir dabei immer gedacht, irgendwo ist er dran an so der Unpräzision, die das Sprechen halt hat, die auch immer mit beinhaltet, dass das Gegenüber gar nicht so richtig versteht, was man eigentlich sagen wollte.
Ja, ich glaube, die Sache mit dem Verstehen und Nichtverstehen, ich würde die auch immer so ein bisschen zuschlagen, seinem Interesse, den Einzelnen, die Einzelne zu aktivieren. Nicht? Also wenn es zu leicht ist, dann werden wir auch träge, weil wir auch sozusagen so uns in Sicherheit wiegen und uns zurücklehnen.
So die Zuschreibung, die präzise Zuschreibung, die dann vielleicht dann doch nicht ganz stimmt.
Genau, dass wir immer schon verstanden haben, so etwas auch dieses leicht Überhebliche und deshalb ist natürlich so ein bisschen eine Herausforderung des Verstehens auch produktiv, weil wir dann bei der Sache sind, weil wir dann die Stirn runzeln, weil wir dann nachfragen und so weiter.
Er hat sich ja selber eigentlich als abstrakter Autor verstanden. Und wenn man an die abstrakte Malerei denkt, wo ist da das Verstehen? Also es ist immer die Interpretation, weil man kann das Bild nicht erklären. Und so muss man, glaube ich, auch seine Texte. Mhm. Oder kann man sie anschauen?
Man kann, man muss nicht, aber man kann. Und ich glaube, etwas, was natürlich auch faszinierend ist, ist die Geschichte mit dem Klang dessen, was wir da lesen.
Genau, also der Klang, der entsteht ja im Wesentlichen auch über Wiederholung. Zunächst einmal über die Wiederholung von einzelnen Buchstaben, nicht? Also einfach aus diesem endlichen Repertoire der Buchstaben. Aber also Bixels Texte leben von der Wiederholung und von der kleinen Variation innerhalb der Wiederholung.
Mhm. Jetzt wollen wir mal ganz konkret eine Geschichte anschauen. Und wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen was zitieren draus. Und die Geschichte, die hast du jetzt mitgebracht, Christine. Im Hafen von Bern im Frühling. Das fangen wir schon mal beim Titel an. Der Hafen von Bern. Das ist wieder mal so ein Ort bei Bixel, bei dem man denkt, ja, und wo genau soll jetzt das sein?
Bei Marzili, glaube ich.
Ja, wo ist es? Ist es im Kopf? Hat es gefunden, aufgelesen und es hat ihn einfach zu dieser Geschichte getrieben. Gibt es diesen Hafen? Ich kann ihn mir auf alle Fälle vorstellen und ich kann mir auch die Frau hinter der Bar vorstellen nach dieser Geschichte und ich bin fast ein bisschen traurig, dass wir keine Meernation sind.
Mhm. Obwohl wir eine große Hochseeflotte haben, das muss man ja auch immer wieder betonen.
Mhm. Und Solothurn eigentlich am Meer liegt.
Und Solothurn am Meer liebt, genau.
Gut, dort, wo das, wir jetzt gerade im Moment sind.
Aber wir wollen doch hören, oder, die Geschichte? Ein
Möchtest du lesen?
Auszug,
ich kann sie gerne
vorlesen.
Also es ist eine Kolumne, erschienen im gleichnamigen Kolumnenband, der Kolumnen von 2008 bis 2012 versammelt, nicht bei Surkamp erschienen. Surkamp wollte diesen Band nicht machen, ist im kleinen Radius Verlag erschienen. Und ich glaube, Peter war froh, dass das so möglich war. Also im Hafen von Bern im Frühling. Vor vielen Jahren fragte ich in einem Tabakgeschäft in Bern nach kubanischen Zigaretten, Patagas. Das freundliche Mädchen, das mich bediente, war offensichtlich noch nicht lange hier, wohl erstes Lehrjahr. Es schaute mich mit großen, ungläubigen Augen an und ich wiederholte meine Bitte. Sie schaute noch einmal, diesmal verträumt. Vielleicht sah ich jetzt Palmen und Sonne und ein blaues Meer. Und dann sagte sie, einen Augenblick bitte, ging nach hinten und kam nach einiger Zeit zurück. Nein, sagte sie, wir haben im Augenblick keine mehr. Und Abmann? Fragte ich. Wir haben im Augenblick überhaupt keine kubanischen Zigaretten mehr. Und ich fragte, ob sie wieder welche haben werden und wann. Und wieder ihr Blick und ihre wunderbare Antwort, die mich hier in Bern und hier von diesem schüchternen und verträumten Mädchen überraschte. Wissen Sie, wir haben bereits September, jetzt kommt wohl kein Schiff mehr an, im Frühling vielleicht wieder.
Mhm. Und so weiter. Also die Geschichte geht dann weiter und immer wieder im Frühling denkt er an dieses Mädchen, das ihm erklärt, es kommen keine Schiffe mehr. Und genau. Er fängt dann sich vorzustellen, dass der Hafen von Bern gerade nicht zugänglich ist.
Ja, die Geschichte ist dreiteilig. Das ist der erste Teil. Dann kommt ein zweiter Teil, der sehr aus dem Alltag gegriffen ist, nämlich die Leute, die uns sagen, wir gehen in die Ferien und diese Frage, ja, wohin gehst du und wo ist das genau? Und wir wollen die Antwort ja gar nicht genau wissen, weil wir vielleicht auch geografisch uns nicht so auskennen. Und ein dritter Teil, die in den USA spielt, in Kentucky, auch kein Staat mit Meeranstoß, in dem er in einer Bar ins Gespräch kommt mit dem Barkeeper und der ihm erzählt, dass er zur See gefahren wäre, fragt den Ich-Erzähler, ja, woher kommst denn du? Und der sagt aus der Schweiz und ja, wie heißt die Hauptstadt? Bern. Ah, Bern. Den Hafen kenne ich und ich kenne die Bar. Und der Ich-Erzähler, und das ist, finde ich, ein typisches Pixel-Moment, überlegt sich einen Moment, soll er Schulmeister sein und sagen, die Schweiz liegt aber nicht am Meer, keine freie Sicht aufs Mittelmeer. Und er entschließt sich, er macht das Spiel mit und das ist dann so ein Was-wäre-wenn-Spiel, was wäre, wenn Bern am Meer liegen würde. Und ganz zum Schluss dann kommt er wieder zurück auf den Tabakladen. Also wunderbar konstruiert, Fantasie und Alltag, ja, eine ganz tolle Geschichte.
Es gibt ein paar Sachen, die man sofort bemerkt, einfach an der Oberfläche gemessen. Das mit der Geografie und der Bezeichnung von Orten, das ist auch ja nicht immer so wahnsinnig präzise. Amerika gibt es schon mal nicht, lernen wir in einer der Geschichten. Oder vielleicht auch doch nicht. Und hier haben wir mit einem Mexikaner zu tun, der in Kentucky lebt, zur See gefahren ist und den Hafen von Bern kennt.
Genau, ich glaube, ich möchte jetzt doch noch einen Satz noch zitieren, weil er so grandios ist. Dieser Satz eröffnet den zweiten Abschnitt, den Christine erwähnt hat. Geografie ist bei allem Elend in der Welt und bei dauernd zunehmendem Elend etwas Romantisches geblieben. Die weite Welt, die Palmen, die Sonne, das Meer und schon ein kleiner Schritt über die Landesgrenze, sei das auch nur auf dem Atlas und es beginnt danach zu riechen. Und ich glaube, das ist so diese Potenz auch der fremden Namen. Kentucky. Es gibt, glaube ich, auch, gibt es nicht bei den Kolumnen etwas, wo Guadalajara eine große Rolle spielt. Und das sind natürlich, das sind auch einfach Buchstaben, Buchstabenkombinationen, die etwas mit uns machen. Und wir sehen Flamenco-Tänzerinnen vor uns oder Palmen oder dieses und jenes. Auf jeden Fall sind das sozusagen Wörter, die unsere Fantasie in besonderer Weise triggern, sozusagen. Genau. Und hier kommt dazu, dass dann eben hier sich zwei finden, die sich sozusagen die Bälle zuspielen können. weil eben dann auch der Ich-Erzähler entscheidet, mitzuspielen. Und dann natürlich erinnern sie sich beide an Jane, die grandiose Bardame da im Hafen von Bern, und beide sind wahrscheinlich ein bisschen verknallt in sie und so weiter.
Ja, und das ist ja dann auch ein Zitieren des ganzen Topos,
des Klischees,
Barwelt, zu See fahren. In ganz wenigen Sätzen schafft er es da, ein Bild uns vor Augen zu setzen.
Genau, die Anchorbar.
Ja, ja.
Genau.
Also mir hat das natürlich die Geschichte mit der Romantik sofort an Mittelwellenradios von vor 50 Jahren erinnert.
Hilversum
zum Beispiel. Wo sind denn alle die Orte? Bergen und weiß der Geier.
Ja.
Und als Kind saß ich vor diesem Radio von meinen Großeltern und habe mir überlegt, das muss ganz toll sein,
ja,
dort, und natürlich ganz exotisch. Und das ist ja auch eine Romantik, die er verwendet.
Und das funktioniert übrigens auch mit Bero Münster.
Bero Münster funktioniert ja super gut.
Ich habe mich gefragt, also ich meine, das war vielleicht gerade der Anfang von Social Media und dem, dass man ja überall hingehen kann, ohne dorthin zu reisen. Ob diese Romantik heute überhaupt noch so nachvollzogen werden kann?
Ist eine gute Frage, ja.
Da bin ich ehrlich gesagt optimistisch. Ich glaube, diese Hafen, Anchorbar, Jane und so weiter, dass auch die Schiffe dann eben nicht kommen und so. Ich glaube, das ist, glaube ich, so tief kulturell verankert, dass das, glaube ich, immer noch funktioniert. Aber es wäre spannend zu hören. Du hast jetzt diese Kolumne auch nochmal veröffentlicht in diesem SIW-Heft. Und es wäre echt spannend zu wissen, was jetzt die Kinder Schülerinnen und Schüler damit machen,
ja,
ob die das, wie schräg die das finden, vielleicht auch.
Und wo finden sie heutzutage das Havanna? Sicher nicht mehr auf dem Mittelwellenradio der Eltern oder Großeltern, weil, ja, also die Zeit ist vergangen. Aber jetzt etwas zu dieser Sprache. Es ist eigentlich eine sehr zugängliche Sprache, die viel mit Wiederholungen arbeitet. Es ist eine relativ alltägliche Sprache. Da hält niemand ein Schild hin, wo drauf steht, ich bin an dem Fall Literatur. Das ist Peter Bixel nie unterlaufen, glaube ich.
Ja, ich würde sagen, das ist doch vielleicht doch auch das, was ihn etwas auszeichnet, oder das, so wollen wir ihn beim Büro Bixel, glaube ich, auch ein Stück weit verstehen, dass es ihm gelungen ist, eigentlich eine denkbar breite Leserinnenschaft anzusprechen.
Mhm.
Also man kann sich als Literaturwissenschaftler berauschen an seinen Texten, aber er hat eben ganz viel einfach in der Schweizer Illustrierten und in anderen sozusagen jetzt nicht besonders angesehenen Literaturzeitschriften veröffentlicht. Und er hätte selbstverständlich die Möglichkeit gehabt, aber er wollte eben diese Kolumnen da platzieren, wo sie eben auch massenweise gelesen werden. Und das ist ihm gelungen.
Ich würde sagen, es ist einfach, aber es ist auch nur vermeintlich einfach, weil zwischen diesen Sätzen können sich richtige Abgründe auftun. Wir müssen als Leserinnen und Leser das füllen. Man kann das einfach lesen, also, aber dann wäre es keine Literatur. Und ich glaube, Peter Bixel hätte es dann auch, das hätte ihm nicht gepasst. Es braucht diese Reibungen zwischen den Sätzen, es braucht seine Wörter, ein Wort wie eigentlich, oder? In dem ist, oder irgendwo, oder vielleicht, er ist ein Künstler, wie er diese Füllwörter, die in einem gewöhnlichen Text sind Füllwörter, bei Bixel stolpert man darüber.
Mhm.
Was heißt das eigentlich? Ja?
Aber ich glaube, was ich ansprechen wollte, diese vermeintlich einfache Sprache, die funktioniert ja für verschiedene Altersgruppen auch. Ist ja nicht zuletzt jemand, der auch Kindergeschichten geschrieben hat. Und die müssen ja dann dort auch verstanden werden. Oder verstehen im Sinn von nachempfunden werden können. Dann nehmen wir mal das Wort, oder? Nicht gerade direkt die Aussage, aber auch Kinder müssen nachvollziehen können, was denn hier passiert.
Ja, ja, Noah hat sich immer verwehrt dagegen, dass er Geschichten für Kinder geschrieben hat. Mhm. Er hat eigentlich keine Zielgruppe im Kopf gehabt. Er hat gesagt, ich schreibe für Leute, die lesen oder die diese Geschichten lesen oder die sie anderen erzählen.
Mhm.
Und dass er dann mit den Kindergeschichten den Deutschen Jugendliteraturpreis erhalten hat, das hat ihn geärgert, weil er sich nicht als das sah. Er hat auch ein gewisses Vorurteil der Kinderliteratur gegenüber gehabt, weil er in ihr nur diese Einfachheit gesehen hat. Und es gibt aber auch in der Kinderliteratur eine Einfachheit, die doppelte Böden hat. Und ich glaube, da passt er dann eben rein. Ja, da gibt's eine ganze Reihe von Autoren. Einen, den er stehen lassen hat als Kinderbuchautor, das war Peter Hertling, der auch für Erwachsene und Kinder geschrieben hat und auch so eine Spracharbeit macht, die einfach und trotzdem mehrschichtig ist.
Also ich glaube das schon auch, dass er keine Zielgruppe im Kopf hatte. Mir fällt als Vergleich jemand ein, der in einem anderen Genre unterwegs war, Mani Mata. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ja gewisse von diesen Geschichten sind für Kinder vielleicht mehr auf einer humoristischen Ebene angesiedelt. Und wenn man es dann als Erwachsener nochmal hört, denkt man, hoppla, das hat ja noch einen ganz anderen Inhalt, der auch für Erwachsene gelten kann. So. Ohne angestrengt in sich irgendeine Zielgruppe zu suchen.
Ich sehe das auch, ich sehe die Nähe, aber ich würde sehe auch eine Differenz und das ist eine Differenz, die ich sozusagen auf der Pixel-Seite sehr spannend finde, nämlich dass er uns auch manchmal die Pointe verweigert, nicht? Dass wir immer so warten, und so ein bisschen ungeduldig vielleicht auch wissen wollen, ja, und warum erzählst du mir das jetzt eigentlich? Und dann ist die Geschichte fertig. Und dann denke ich, was war denn das jetzt? Oder habe ich jetzt irgendwie was verpasst? Und dann muss ich eben genau nochmal aktiv werden, muss das Ding nochmal lesen und dann merke ich, das war eben das, was dann bei Reich Ranicki so schön heißt, provozierende Pausen. Da gibt es so kleine Auslassungen und es ist an mir, diese Geschichte fertig zu erzählen. Und vielleicht hat die dann eine Pointe, meine Pointe, oder sie hat dann eben auch keine Pointe, nicht? Und Mani Mata finde ich großartig natürlich, wie wir
aber
alle.
Hat auch nicht immer
wie
eine Pointe. Aber der hat auch nicht immer eine Pointe.
Aber was er will eine Geschichte erzählen. Mani Mata will immer eine Geschichte erzählen.
Ich würde schon sagen, es sind abgeschlossenere Geschichten. Aber das da können wir jetzt streiten.
Nein, das müssen wir ja gar nicht. Nein, ich habe es einfach so hingeworfen, es ist mir einfach spontan in den Sinn gekommen. Eben, und jetzt ist Rorschach. Ich meine, offener geht's nicht. Ja, was ist denn jetzt mit diesem Rorschach, oder? Aber gut, zurück zu Peter Bixel. Diese Sprache, diese sehr präzise Sprache, hat man das Gefühl. Ich glaube, den Teil mit dem Interview, die späten Interviews, die ich gelesen habe, da gibt's eine Anmerkung, die wir vielleicht noch vertagen im Moment. Aber vielleicht kommen wir mal auf das zu sprechen, was du mitgebracht hast. Und ich weiß, das kommt aus der neuen Ausgabe der Frau Blum, die den Milchmann kennenlernen würde. Und bevor wir zu der Geschichte kommen, die du ausgesucht hast, jetzt haben wir doch gedacht, das sei eigentlich gegessen. Wir wissen jetzt, was die Frau Blum und der Milchmann und diese Geschichten, die dahinter stehen. Jetzt kommt ihr mit einer Neuausgabe und hat es doch etliches Material dazu.
Ja, genau. Das ist eigentlich tatsächlich ein Glücksfall. Peter Bixel war jetzt nicht der organisierteste Arbeiter. Der hat, was sich erhalten hat von seinen Schriften, ist da auch ein Stück weit zufällig. Aber was sich erhalten hat, ist eben aus den 60er Jahren, aus den frühen 60er Jahren noch relativ viel Material aus dem Umfeld von diesem frühen Erfolgsbuch. Und das ist mir dann im Archiv irgendwann mal untergekommen und ich habe sofort bemerkt, damit muss man etwas machen. Und dann ist noch einige Zeit vergangen und dann haben dann Beat Matzenauer und ich, wir haben das Buch zusammen gemacht, haben dann entschieden, das wäre doch genau das, was man jetzt zum 90. mal zu Ehren bringen könnte. Und es gibt also jetzt in diesem neuen Milchmann-Buch gibt es einerseits diese 21 Geschichten, wie man sie kennt von 1964, die tatsächlich so etwas wie klassische Kurzgeschichten der deutschen Literatur geworden sind. Und es gibt einen zweiten Teil, da gibt es Varianten von diesen klassischen Geschichten, eben Versionen, wo er rumprobiert hat, wie könnte man die Geschichte auch noch erzählen. Und es gibt einen dritten Teil, in dem sozusagen neue, 14 neue Milchmann-Geschichten jetzt präsentiert werden.
Und eine davon?
Und eine davon hat es mir besonders angetan. Soll ich auch einfach, dass man ein bisschen mal den Ton noch mal hat? Kleinen Moment, wo ist das? Genau, also Céridan muss es geben. In ganz Frankreich gibt es keine Ortschaft, die Céridan heißt. Dabei könnte Céridan sogar eine Stadt sein. So wohlklingend ist der Name. Eine kleine Stadt zwar und wiederum nicht Paris, denn in Frankreich kann nichts wie Paris sein. Ich finde das ärgerlich. Aber ich weiß jetzt, dass es kein Céridan gibt. Ich habe gefragt, auf der Post von Toulon, auf dem Katasteramt, beim Verkehrsbüro, Saint-Décard-Initiative, auf der Straße und alle Leute. Sie schüttelten den Kopf und gingen weiter, blieben stehen und kamen wieder zurück und sagten, oder doch, das sollte es geben, das muss es geben, warten Sie mal, Céridan, Place Céridan, Rue Céridan, Département Céridan, fragen Sie bei der Polizei. Ich fragte und als ich wusste, dass es kein Céridan gibt, musste ich weiterfragen, denn die Ortschaft begann die Leute zu interessieren und sie bestimmten mich, nach ihr zu fragen, nach ihr zu suchen. Es macht mir Spaß, nach Dingen zu suchen, die es nicht gibt. Herzliche Grüße aus Céridan, Osterferien in Céridan, echte Keramik aus Céridan, unbekannter Meister des 18. Jahrhunderts, École de Céridan.
Sehr schön, Céridan gibt es auch nicht.
Genau, es ist...
Also aber es ist Repopathie, dieses Ding
das ist eben... Ist, wahrscheinlich ist das jetzt die Repopathie, genau. Das ist repopatives Erzählen. Nein, es ist wirklich, es ist eine ganz tolle Geschichte, das geht noch ganz lange so weiter und es endet, dieses Céridan muss es geben. Erzählung, was daran Erzählung ist, wäre nochmal zu diskutieren, aber es endet mit den zwei Fraktionen. Es gibt die eine Fraktion, die sagt, ja, das muss es geben. Und weil wir es nicht gefunden haben, müssen wir jetzt eine Stadt einfach so nennen, dass die Diskussion mal ein Ende hat und die Sucherei nach diesem Céridan nicht. Und die anderen, die auch sagen, das muss es geben, aber die daraus den Schluss ziehen, wir können auf keinen Fall jetzt eine Stadt einfach umbenennen, abgesehen davon, dass diese Stadt das vielleicht gar nicht wollte, sondern wir müssen weitersuchen. Denn Céridan muss es geben.
Also es sind diejenigen, die nicht daran glauben, die sagen, dann erfinden wir die Stadt jetzt einfach,
genau.
Damit wir Ruhe haben.
Genau.
Es geht uns auf den Weg,
genau.
Das die wollen Geschnorre.
Die, ja, genau. Ja. Genau, eben. Und das ist das Interessante.
Das ist politisch auch interessant. Also was ist das für eine Lösungsstrategie, oder?
Genau, genau. Also ein Deckel drauf. Ein Deckel drauf zu machen. Und wir vermuten, denke ich, alle, dass Peter Bixel bei der zweiten Fraktion seine Sympathie hat, nämlich bei denen, die einfach sagen, es muss es geben, aber ich habe keine Ahnung, wo es ist.
Also ich sehe irgendwie den Peter Bixel in seinem Schreibbüro, das ja der Zug war, häufiger mal, wie er dort sitzt und sich denkt, jetzt muss ich wirklich diesen Ort finden in Frankreich, den es nicht gibt. Und dann auf diesen Namen kommt und dann mal nachschaut, ob es jetzt den wirklich gab oder nicht.
Ich glaube eben, dass er das Wort hatte und aus dem Wort die Welt entstanden ist. Also das hat ihn fortgetrieben. Das ist eine Geschichte, es gibt nicht sehr, sehr viele wirklich humorvolle Geschichten. Mhm. Und diese Geschichte, also man muss einfach lachen, wenn man das liest. Und dass dann das noch Tour de France-Etappen-Ziel sein soll, wo man weiß, dass Peter Bixel immer die Tour de France geschaut hat. Er hat das aus dem Vollen geschöpft hier.
Genau, und ich glaube eben, was passiert, was das Trickreiche ist, in diesem Text steht, ich weiß nicht, wahrscheinlich 30 Mal Céridan. Und mit jeder Erwähnung des Namens gibt es diese Stadt in unserem Kopf ein bisschen mehr. Mhm. Das passiert, glaube ich, einfach. Und das, Christine, das ist, also sozusagen, ich kann das noch empirisch bestätigen. Wir hatten diese schöne Buchvernissage in der Kantonsbibliothek in Aarau und Miriam Japp hat diesen Text gelesen und die Leute haben sich weggeschmissen vor Lachen. Es ist wirklich unglaublich amüsant.
Und gleichzeitig ist es der Beleg dafür, was Literatur kann. Aus einem Wort die Welt erschaffen. Also wenn jemand noch zweifelt daran, dass das nicht geht.
Genau, Céridan ist der Gegenbeweis. Ja. Vielleicht kann ich so als ein bisschen ein nerdiger Literaturwissenschaftler auch noch ein kleines Detail noch anhängen. Das ist der größte Teil dieser zusätzlichen Milchmann-Geschichten, die sind tatsächlich völlig unbekannt.
Mhm. Und das dieser, auch, oder?
Bitte? Céridan auch. Céridan ist eben ein Sonderfall in der Hinsicht. Dieser Céridan-Text ist in einer sehr, sehr anderen Variante, nämlich komplett zusammengestrichen und umgebaut, kommt der in den Jahreszeiten vor. Mhm. Nicht? Und das ist sozusagen eine schöne Aufgabe, die ich irgendwann dann mal noch im Einzelnen erfüllen möchte, mir wirklich anzusehen, wie das umgebaut worden ist. Also er hatte offensichtlich zuerst diese drei Seiten Prosa und die haben ihm aus irgendwelchen Gründen hat er die ausgeschieden aus diesem ursprünglichen Milchmann-Manuskript. Vielleicht ist es auch unmittelbar nach der Drucklegung entstanden, das weiß man nicht so genau, das ist nicht datiert bei ihm jeweils, aber es ist dann eben in einer Variante und ich finde diesen Text, den ich jetzt angelesen habe, finde ich deutlich stärker, kommt in einer Variante dann wieder in den Jahreszeiten.
Können wir trotzdem mal noch eine halbe Seite hören davon?
Können wir. Gut, dann machen wir das.
Heißt immer noch Serido.
Ja, genau. Aber es ist natürlich in diese Abschnitte der Prosa einfach eingebaut. Etwas suchen, das es nicht gibt, einen Ort erfinden, Seridon, sich einbilden. Er liege in der Nähe von Toulon, dann in Toulon nach dem Ort fragen, einen Polizisten, einen Briefträger, den freundlichen Mann im Tabakgeschäft. Das ist die Abzweigung zu deinem Text. Gott, o Venus, o Merkur, Schutzherr der Diebe. Niemand kennt Seridon. Sanix-Diste-Bas. Am anderen Tag dasselbe in Sanary, auf der Post, Syndicat d'Initiative, Katasteramt, wiederum Polizei, Briefträger, Tabac, non, je connais pas, attendez, monsieur, Seridon. Seridon, ça me dit quelque chose. Der Postbeamte fragt Kollegen, holt Folianten, blättert sie durch ganz Frankreich. Und ich befürchte schon, er werde so etwas finden. Der Beamte ist enttäuscht. Er hat das Wort bereits im Ohr. Es hat ihn gepackt. Es wird ihn nicht mehr verlassen. Seridon. Seridon muss es geben, sagt er. Zwei Dörfer hinter Sanary nimmt man bereits Anteil an einer Frage und gibt Ratschläge und weiß einen Mann, der es bestimmt weiß. Und Seridon gibt es bereits und alle sind enttäuscht, dass es ihnen entfallen ist. Kommen Sie zurück, wenn Sie es nicht finden. Es wird mir noch einfallen.
Jetzt kann man natürlich Rätsel raten, warum er die eine Variante vorgezogen hat.
Genau. Aber es hat natürlich einen völlig anderen Kontext und erfüllt eine andere Funktion.
Sie ist viel konkreter. Und im gedruckten Text jetzt im Milchmann ist das losgelöst, öffnet viel mehr, finde ich jetzt. Also ich muss mir da nicht Toulouse vorstellen.
Das ist irgendein Ort in Frankreich.
Genau.
Also es ist viel unpräziser.
Unspezifischer.
Genau, und das Großartige, also was für mich die neue Milchmann-Version auszeichnet, ist, dass sie sukzessive so angereichert wird mit Details. Wir erfahren immer mehr über dieses Seridon, nämlich es gab eine Römersiedlung, es gab Funde, man kann also auch die Colline de Seridon, kann nach der suchen und so weiter.
Und vielleicht gibt es sogar noch einen Wein aus Seridon.
Ja, genau, eben und Etappe der Tour de France und so weiter. Und wir können eben gar nicht anders, also in dem Moment, wo das in die Welt gesetzt ist, wird das auch Teil von unserem mentalen Seridon sozusagen. Das ist das Verrückte, nicht? Wir können uns Seridon nie mehr ohne alte Römergräber vorstellen, nicht? Das ist großartig.
Jetzt ganz viel in den Nachrufen, die jetzt passiert sind, hat man immer wieder gehört von dieser von Bixels Stil, ein Meister der kurzen Form. Längeres habt ihr nicht gefunden?
Also ich kann was dazu sagen. Bixel hat Autoren geliebt, die umfangreiche Texte geschrieben haben. Also Tolstoi, Jean-Paul, Joseph Conrad. Aber er hat immer gesagt, ich bin kein Romancier. Mhm. Und warum soll ich alles können? Ich kann die kurze Form und ich mache das, was ich kann. Mhm. Er war auch nicht der Autor, der jeden Morgen hingesessen ist und hat schreiben müssen, wie das andere kolportieren von sich. Er hat sich die Texte abgerungen, glaube ich, das kann man sagen.
Mhm. Kein 9-to-5, also keine Bürozeiten einhaltender Schriftsteller, der dann am Schluss mit dem Werk kommt.
Genau. Das Interessante ist, das hat er mal erzählt, eben, und das, daraus ziehe ich auch ein Stück weit dieses Urteil, dass er ein sehr entspanntes Verhältnis zu seinem Nachlass hatte. Er hat auch mal erzählt von einem anderen Romanprojekt, das dann misslungen sei, und dann hat er das einfach weggeschmissen. Und das würden andere nicht tun, eben die jedes Fitzelchen aufbewahren. Aber ich wollte noch was anderes sagen, nämlich eben das Klischee sagt, Peter Bixel ist der mit den Wandtafelsätzen. Der prototypische Bixel-Satz ist ein Hauptsatz, ohne Nebensätze, ohne Schnickschnack, ohne Einschübe und so weiter. Und wenn ihr wollt, könnte ich noch einen Bixel-Satz hier zum Besten geben. Und das ist eine Erzählung, nämlich der letzte Text, den wir jetzt in diesem neuen Milchmann veröffentlicht haben. Ein Text, der aus zwei Sätzen besteht. Jetzt sollte man wirklich Geige spielen können, heißt er. Jetzt sollte man wirklich Geige spielen können. Den Bogen vom Frosch bis zur Spitze über die Saite ziehen, einen langen Ton, einen sehr langen Ton mit viel Vibrato und den Bogen zurückstoßen, ganz leicht, mit entspanntem Handgelenk. Dann sollte man Geige werden, auf der linken Seite und Bogen auf der rechten, den Körper hin und her neigen, die folgenden Töne hinauszögern, immer noch hinauszögern, bis sie sich von selbst anreihen, kleine Tropfen am großen Ton. Auch das ist Peter Bixel.
Kein Wandtafelsatz.
Genau, wahrhaftig nicht, nein. Aber und wir verstehen vielleicht auch, warum er diesen Text dann eben ausgeschieden hat, weil er einfach eine andere Sprache spricht. Mhm. Und, oder vielleicht hat dann Otto F. Walter gesagt, danke Peter, den ist ein schöner Text, aber den lassen wir jetzt draußen. Mhm. Wir wissen es nicht.
Ja eben, also es passt natürlich vom Tonfall her auch nicht zu den anderen.
Genau, aber ich finde es einen tollen Text und deshalb... haben wir den auch jetzt nochmal gebracht.
Ja, ist wunderbar, dass der jetzt auch auftaucht, dass wir wirklich diese andere Facette von Peter Bixel kennenlernen dürfen. Jetzt hatte ich noch etwas anderes, weil ganz viel von dem, was man auch lesen kann heutzutage, sind auch neue Interviewbände herausgekommen und so weiter und so fort. Auch Interviews, NZZ am Sonntag gab es noch so eins. Und manchmal hat man das Gefühl, wenn man Peter Bixel in gedruckter Manier in einem Interview liest, hat man das Gefühl, das ist wie eine wandelnde Aphorismensammlung.
Ja, ich würde diesen Eindruck bestätigen und man kann es ja vielleicht sogar auch noch ein bisschen verschärfen. Mhm. Nämlich, dass Peter Bixel einerseits diese grandiose Fähigkeit hatte, diese Sätze, diese prägnanten Sätze zu formulieren, und andererseits vielleicht doch auch ein Stück weit in diesen grandiosen Sätzen, in diesen teilweise auch sehr großen Thesen, sehr vollmundigen Thesen, ein Stück weit auch gefangen war. Nicht?
Wie er gefangen war in dem Bild, das wir von ihm gehabt haben. Ja. Also der in der Kneipe sitzt, raucht, ein Glas Rotwein trinkt mit seinem Lederschiele, sein typischer Gang.
Die Uniform.
Die Marke Bixel, oder? Also, und war das Schutz? Das kann man sich auch überlegen. Was war es, dass er, vielleicht hat er sich wohlgefühlt in dem. Und ist legitim.
Mhm. Auf jeden Fall.
Also mir gefallen natürlich diese Sätze, aber eben ich sehe auch ein bisschen, dass fast sozusagen, dass manche Sätze so gut sind, dass sie kippen können, nämlich in dem Sinn, dass man sie nur zitiert. Mhm. Und dass man dann meint, damit ist jetzt eben alles gesagt. Nicht? Und ich finde es sehr gut, dass unsere lieben Kollegen hier, die also auch Bert war dabei, diese Sammlung von Bixel-Sätzen, das ist schnell gesagt, genannt haben, weil eigentlich dieser Titel, diese Erwartung schon brechen, nicht? Das ist schnell gesagt, nicht so. So Sätze rausgehauen. Das heißt, wir müssen auch diesen großen Sätzen, glaube ich, immer ein bisschen misstrauen oder dann eben nochmal vom einzelnen Satz, der so monumentalisiert dasteht, der sich in jedem Zitate-Lexikon gut macht, der über jedes Interview gesetzt werden kann, das fällt auf. Das ist völlig, man muss sich das mal klar machen, in jedem Gespräch, Bixel wird dauernd zitiert und dann kommt irgendein Untertitel, aber im Titel ist garantiert ein Zitat, weil es eben so schöne zitierfähige Sätze gibt. Aber eben, man muss dann, glaube ich, auch gucken, woher kommt das genau, was steht im vorderen Satz, was steht im hinteren Satz.
Ja, und dass es fast immer Sätze gibt, die auch das Gegenteil von dem sagen, was im Satz. Also er war ein Widerspruchsgeist. Er hätte sich nicht behaften lassen auf den Aussagewert eines Satzes. Er wollte die Freiheit, dass er auch das Gegenteil von dem sagen konnte.
Mhm. Also ja. In der NZZ am Sonntag im Magazin gab es, ich weiß nicht, ob das stimmt, das allerletzte Interview. Und da drin kommt immer häufiger der Satz vor: Woher soll ich das alles wissen?
Ja.
Das reicht dann quasi wieder zurück ich kann das doch alles gar nicht wissen und überhaupt, oder?
Genau, ich finde, also das eine sagen und das andere auch noch sagen, das sehe ich auch. Aber ich sehe auch das, dass er, also wie wir alle natürlich, aber bei ihm merkt man es mehr, weil er dauernd zum Gespräch gebeten worden ist, dass er natürlich sein Repertoire hat, nicht? Er hat einfach sein Repertoire und kann sich sehr frei und in diesem Repertoire begegnen. Es gibt Positionen, auch politische Positionen, die vertritt er seit Mitte der 60er Jahre bis 2020, nicht? Und das kann man ihm zum Vorwurf machen oder man kann sagen, es ist immer noch wahr, aber zunächst mal ist es einfach so, nicht? Das ist uns jetzt auch bei der Arbeit an der Ausstellung zur Demokratie ist uns das aufgefallen. Es gibt einfach so Dinge, die sind so für ihn gesetzt und ich neige dazu, ihm da jeweils zu folgen, aber trotzdem, es fällt auf, dass es ist jetzt nicht, man könnte jetzt nicht in allzu vielen Bereichen sagen, oh, da hat er sich jetzt also massiv verändert, sondern es gibt so Positionen, die er auch nicht verlässt und die er, glaube ich, auch nicht zurücknehmen würde.
Nein, sicher nicht, was politische oder gesellschaftliche Aussagen betrifft.
Genau. Ja. Sind wir nämlich genau dort gelandet, nämlich bei dem, was ich mitgebracht habe, auch ein kurzer Text, der zuerst im Du kam, also ganz so kurz ist er dann nicht im Vergleich zu anderen, es ist mehr ein Essay zur Schweiz. Und das Büchlein hieß Des Schweizers Schweiz. Ich habe das gekriegt in der ersten Klasse des Gymnasiums. Bewegen wir uns zurück in die 70er Jahre, die Zeit, als Dürrenmatt, Frisch und Bixl manchmal noch zu Politik und zur Schweiz befragt wurden. Und Peter Bixl hat ja hierin auch gesagt, was mich freut und was mich ärgert, was mir Mühe und was mir Spaß macht, was mich beschäftigt, hat fast ausschließlich mit der Schweiz und mit Schweizern zu tun. Das meine ich, wenn ich sage, ich bin Schweizer. Ein Autor aus der Schweiz, der die Schweiz ziemlich genau im Blick hat. Das ist ein Aufsatz aus den 60er Jahren. Ich habe mich dann gefragt, auch bei der Wiederlektüre, wie viel von dem gilt denn eigentlich noch? War das wie eine Fotografie, wie ein Zeitbild, wo es wirklich noch so war?
Also ich meine, der Text ist 67 erschienen, 68 steht vor der Tür. Das ist beeinflusst. Bixl hat selber gesagt, er sei von Marcuses repressiver Toleranz, diesem Essay, extrem beeinflusst gewesen und habe nach der Lektüre verstanden, dass nicht einfach alles gegeben ist, sondern dass wir die Dinge machen, dass auch die Schweiz so gemacht wird. Und das hat ihn erst zum Nachdenken gebracht, so wie auch die Soziologie ja erst nach 68 wirklich zu einem Thema geworden ist, auch an der Universität. Und die zweite Frage, also ich glaube, viele Dinge, die er da sagt, die sind heute noch, denken wir an die ganze EU-Diskussion, dieses wir sind was Besseres, diese Saturiertheit, dieser Patriotismus, es hat sich vieles verändert, weil sich einfach die Zusammensetzung unserer Bevölkerung verändert hat und vielleicht das nicht mehr eine mehrheitsfähige Position ist, aber es ist immer noch eine Position, die sie findet.
Ja, ich würde dir voll zustimmen. Für einen Text, der so viele Jahrzehnte alt ist, würde ich sagen, ist er sehr, sehr gut gealtert. Und das auf der inhaltlichen Seite, aber eben auch auf der sprachlichen Seite. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Grund von Peter Bixls Erfolg, dass er eben, auch wenn er einen politischen Essay schreibt, unglaublich literarisch schreibt.
Also eben, das, man könnte ja irgendwie jetzt auch erwarten, dass das nicht mehr funktioniert heute. Also 1967 und 2025 ist ein Abstand,
oder? Ist tatsächlich, ja. Und ich finde, man kann das immer noch sehr gut lesen. Ich würde sagen, es ist ein klassischer Schweizer Essay der Nachkriegszeit, der immer noch gut gelesen werden kann. Und ich würde sagen, also wenn man vielleicht so eine Orientierung haben möchte, dann kann man ja sagen, ein Text, der jetzt wirklich Jahrzehnte alt ist, wenn jede zweite These noch zutrifft oder wenn sie einen dazu anregt, darüber nachzudenken, ja, was genau ist jetzt eigentlich heute anders, dann ist das eine ganz, ganz positive Bilanz. Nicht? Und ich würde sagen, da kann er locker mithalten. Soll ich noch ein Beispiel? Ich könnte noch ein Beispiel nachschieben.
Ich hätte auch noch
eins.
Mach du mal.
Dann bringe ich meins und dann du deins. Es kommt hier natürlich auch die damals notorische Armeefrage. Mhm. Also das Schweizersein, auch mit geistiger Landesverteidigung und kalter Krieg und so weiter, Militärdienst.
Und die Bedeutung des Militärs, genau, auch die Bedeutung, für die Privatwirtschaft.
Die Bedeutung des Militärs als eine Art Brauchtum und so weiter. Also das Militär braucht ein interessanter Gedanke, das Militär braucht man nicht so sehr für den Ernstfall, sondern vor allem auch für den für den Friedensfall oder das, was als dann Friede genannt wird, sondern weil es eben gesamtgesellschaftliche Funktionen über die Armee laufen, eben Karrierestrukturen und so weiter. Und das Interessante ist ja jetzt, dass das diese Armee, ist sozusagen in der Zeit, wo es für mich auch aktuell war, dass diese Armee völlig an Bedeutung verloren hat, in kürzester Zeit in den 90er Jahren. Und dass wir jetzt wieder an so einer Schwelle stehen, wo man sehen muss, wo es hingeht. Nicht? Mhm. Also wo einfach Aufrüstung ein ganz, ganz prominentes Stichwort ist, wo die Klimakrise vergessen scheint, wo alles Geld jetzt in Drohnen und Kriegstechnik fließt. Also auch da wäre dann zu sehen, was ist das für eine Armee und was von dem hilft uns noch zu verstehen, was jetzt passiert.
Also mich hat ein Abschnitt, den ich dazumals, also das ist auch noch interessant gewesen, weil es ja auch ein Stück Biografie ist, man guckt wieder ein schmales Bändchen an von Peter Bixel und das letzte Mal, wie ich da reingeguckt habe, war ich irgendwie in der ersten Klasse des Gymnasiums und habe da mir auch Sätze angestrichen. Das war natürlich, ja, mit 16 war das natürlich auch schon eine politische Haltung, die man geerbt hat quasi. Und jetzt ist mir ein anderer Abschnitt aufgefallen, den ich jetzt gerne noch zitieren würde. So heißt das auf Seite 11 dieses Bandes, das nützt jetzt nicht wahnsinnig viel, aber die Schweiz ist wunderschön, in Anführungs- und Schlusszeichen. Wir fassen das nicht nur als Kompliment auf, wir sind selbst davon überzeugt. Wenn wir den Satz hören, denken wir nicht nur an Landschaftliches, sondern an ein Ganzes. Und wenn schon an Landschaftliches, so erscheint uns auch diese Landschaft als Leistung. Und da muss ich sagen, habe ich gedacht, das ist eigentlich immer noch ziemlich aktuell, muss man sagen. Also es ist so ein Selbstwertgefühl. Da hat er wirklich etwas getroffen, den Nerv des Schweizerseins und Schweizerin.
Und ich würde ergänzen, vielleicht eben auch einen Nerv der migrantischen Schweiz. Also ich kann mir gut vorstellen, dass eben auch NeuschweizerInnen genau das auch emphatisch betonen würden. Die Schweiz ist wunderschön.
Nicht? Und dass dieses Bild, dass die Schweiz wunderschön ist, ja nicht entstanden ist von Schweizerinnen und Schweizern, sondern von Russen und Engländern, die Schweiz bereist haben und Reiseberichte geschrieben haben. Und erst dann ist dieser Topos überhaupt in die Schweizer Literatur oder ins schweizerische Bewusstsein gerutscht, dass wir ja da alles haben außer dem Meer und das...
Genau. Ja. Und der Hafen in Bern.
Genau.
Und den haben wir ja immerhin.
Und den Hafen. Und das Interessante daran ist, dass er so ein ich meine das nicht als stilistische Bezeichnung, aber wirklich ein Schriftsteller, der sehr nah an der Schweiz war, der diese Menschen hier sehr, sehr genau betrachtet hat. Und noch zur Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, ein weiteres Zitat hier draus. Wir haben uns angewöhnt, die Schweiz mit den Augen unserer Touristen zu sehen. Da haben wir es natürlich auch. Ein Schweizer Schriftsteller war er nicht. Er fand das ein bisschen beleidigend. Er war ein Schriftsteller aus der Schweiz natürlich, oder? Weil er hier.
Ja, aber auch da, ich meine, Gotthelf hat seine Bücher in Deutschland veröffentlicht. Johanna Spyri hat in Deutschland veröffentlicht. Die Rede von Schweizer Literatur ist erst im Zweiten Weltkrieg in die Schweizer Literatur gekommen. Also
zu Zeiten der geistigen Landesverteidigung.
Genau. Und da finde ich, da schließt er eben wieder an etwas an, was selbstverständlich, wir machen nicht, also Iris Radisch hat mal gesagt, diese Kuhschweizer Literatur, sie hat das Bild dann einfach ins Negative gekehrt, aber es ist deutschsprachige Literatur, Punkt.
Ja, ich möchte noch als Schlusswort aus dem Interview mit der NZZ am Sonntag aus dem Magazin vom 19. Januar noch etwas zitieren, was ich dachte, es passt irgendwie zu dem, was wir jetzt über die letzten Minuten gesprochen haben. Er sagt da, ich bin kein leidenschaftlicher Mensch. Ich habe es halt geschrieben. Ich habe halt geschrieben, weil ich ein schlechter Fußballer war. Ich finde das ein wunderschönes Zitat, ob man ihm was glauben muss.
Genau, es ist auch einer der Sätze, die sozusagen zum Kernbestand des Repertoires gehören. Aber es ist natürlich ein grandioser Satz. Und bei grandiosen Sätzen muss man ja großzügig sein und dann ist die Wahrheit. Sekundär, dürfen wir, Christine und ich, noch einen Werbespot zum Schluss noch machen? Wir sind hier eben im Büro Bixel, hier an der Schalgasse in Solothurn. Aber das Büro Bixel ist eben auch eine Webpräsenz und das Büro Bixel hat auch jetzt aus Jubiläum Museumsgründen eine schöne Ausstellung gemacht, ein mobiles Museum mit zwei Modulen, einerseits zur Schule, andererseits zur Demokratie. Das findet man alles auf unserer Homepage. Und hier im Büro an der Schaalgasse wird es auch eine kleine Reihe geben, eine Lesegruppe, wenn man mal Lust hat, Pixeltexte zu lesen, die man nicht so kennt, die jetzt nicht ganz so klassisch sind wie Kindergeschichten, wie die Milchmann-Geschichten, dann kann man auch da vorbeikommen. Genau.
Und dann findet man auch raus, wo Seridan eigentlich ist.
Dann klären wir das, genau. Dann klären
und
wir das.
Das Büro Bixel ist nicht abgeschlossen, das ist auch wichtig zu sagen, mit dem Tod von Peter Bixel, sondern wir werden Peter Bixel weiterdenken, genau, auf vielen Ebenen und versuchen, ja, die Aktualität in seinen Texten zu finden zu unterschiedlichsten Themen und auch in Solothurn das immer wieder auch präsent machen.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Christine Tresch und Andreas Mautz. Dies war der Kulturstammtisch zu Peter Bixel. Mein Name ist Erik Fackung.